Wandel.
Argumentieren.
Diskutieren.
Monoperspektivisch.
Multiperspektivisch.
Mündlich.
Schriftlich.
Deutsch als
Erstsprache.
Zweitsprache.
Fremdsprache.
Unterrichtsmaterial.
Schule.
Fortbildung.
Österreich.
Niederlande.
Tschechien.
Projekt.
Dialog.
Dialog Radio Papers. Radio Paper 2. Argumentieren im Unterricht von Deutsch als Erst-, Zweit- und Fremdsprache. Dobri den, Dach und herzlich willkommen zum zweiten Radio Paper des Projekts Dialog, in dem wir uns mit dem Argumentieren im Unterricht von Deutsch als Erst-, Zweit- und Fremdsprache beschäftigen. Wir, das sind Stefan Schicker und Viktoria Reinsberger vom Projektteam an der Karl-Franzens-Universität Graz und ich, Jürgen Ehrenmüller, Projektmitarbeiter an der Westböhmischen Universität in Pilsen. Eine Literaturliste und weiterführende Informationen zum Thema finden Sie auf der Sendungs-Homepage unserer Radio Papers, wo auch alle weiteren Sendungen für Sie zur Verfügung stehen. Bevor wir uns mit der Förderung und dem Training des Argumentierens im Unterricht auseinandersetzen, ist es noch wichtig zu klären, was man denn unter Argumentieren genau versteht.
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Zugänge zum Begriff oder zum Themenfeld Argumentieren. Die Beschäftigung mit dem Argumentieren reicht ja bis in die Antike zurück. Wenn man heute den Begriff Argumentation zum Beispiel in Google eingibt, erscheinen mehr als 17 Millionen Treffer. Das zeigt schon den vielfältigen Zugangs- oder das vielfältige Zugangsspektrum zu Themenfeld Argumentieren. In der Sprachdidaktik, also unserem Bereich, ist eine gängige Definition von Argumentieren, dass man Position bezieht in einer offenen oder potenziell strittigen Sache, indem man eben auf Unstrittiges oder weniger Strittiges Bezug nimmt. In unserem Projekt zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel dafür zu geben, geht es um strittige Fragen zum Klimawandel. Und wenn es zum Beispiel um die strittige Frage geht, ob Kurzstreckenflüge in Europa verboten werden sollen, könnte man sich auf Unstrittiges oder weniger Strittiges beziehen, zum Beispiel auf den Sachverhalt, dass Flugzeuge pro Passagier erwiesenermaßen viel mehr CO2 ausstoßen als andere Transportmittel.
Und warum ist es so wichtig, dass Argumentieren im Unterricht gefördert wird?
Das Argumentieren ist in der Schule und Gesellschaft eine der wichtigsten zentralen Kompetenzen, im mündlichen wie schriftlichen. Denn, wie es so schön heißt, es ist für die Teilhabe an Diskursen und Entscheidungsprozessen in einer demokratischen Gesellschaft, wie wir sie in Europa vorfinden, von entscheidender Bedeutung. Das ist so die wichtigste übergeordnete Funktion. Aber es gibt noch einzelne weitere Funktionen, die damit im Zusammenhang stehen. Es vermittelt Orientierungskompetenz, hilft bei Entscheidungsfindung, Entscheidungsrechtfertigung, vermittelt Handlungsfähigkeit durch die Aushandlung von Überzeugungen, ist ein Grundprinzip in unserer Demokratie. Sachverhalte werden debattiert, auch in der Politik. Argumentieren ermöglicht friedliche Konfliktlösung, zwischenmenschlich, aber auch im politischen Sinne. Es ist ein Mittel der wissenschaftlichen Erkenntnis, auch in wissenschaftlichen Texten wird argumentiert. Es hilft, die Kritikfähigkeit in einer sehr schnelllebigen, von Falschinformationen, Stichwort Fake News, geprägten Zeit zu schulen. Man kann damit Vorurteile und Irrtümer aufbrechen, indem man eben argumentiert mit Menschen. Und letztendlich hilft es auch, Empathie oder die Fähigkeit zur Empathie zu entwickeln.
Und welche Herausforderungen stellen sich dann bei der Förderung des Argumentierens im Unterricht?
Diese Herausforderungen sind vielfältig. Da geht es zum einen um Herausforderungen, also wenn es ums schriftliche Argumentieren geht, die generell auf das Schreiben zutreffen. Dass zum Beispiel, dass es eine gewisse Öffentlichkeit der Produktion gibt, das, was geschrieben ist, sehen andere. Eine Formkontrolle, also man muss sich auch an gewisse formale Bedingungen halten. Den Zeitdruck, man muss in einer gewissen Zeit etwas schreiben. Aber fürs Argumentieren gibt es noch spezielle Anforderungen, die das speziell schwer machen. Das wird in der Forschung die sogenannte virtuelle Dialogizität genannt. Denn von seinem Ursprung her argumentiere ich ja immer mit jemandem mit einer zweiten Person in einem Dialog mit Austausch von Pro- und Kontra-Argumenten. Wenn ich aber schreibe, ist dieser Kommunikationspartner eigentlich nicht vorhanden. Denn ich schreibe nur mit dem Blatt Papier. Das heißt, dieser Dialogpartner fehlt mir, aber der muss trotzdem mitgedacht werden beim Schreiben, indem ich ja zum Beispiel Gegenargumente einräume und schon entkräfte. Oder auch, wenn ich meine eigene Position ausdrücke, muss ich ja diesen Dialogpartner mitdenken. Man muss überlegen, wie kann ich die möglichst überzeugend ausdrücken? Mit welchen Begründungen kann ich einen möglichen Dialogpartner überzeugen?
Und in welchen Textsorten schreiben die Schülerinnen argumentativ im Unterricht?
Ja, es gibt sehr viele argumentierende Textsorten. Die häufigste oder bekannteste ist vielleicht im deutschsprachigen Raum die Erörterung. Also das ist die klassische Textsorte des Argumentierens. Aber wenn wir an Meinungsreden denken, wenn wir an Leserbriefe denken, an offene Briefe, wenn wir an Kommentare denken, überall dort wird argumentiert und letztendlich auch in Textsorten, die jetzt überwiegend nicht argumentierend sind, wie zum Beispiel die Interpretation, muss ich argumentieren, wenn ich für einen gewissen Argumentations- oder Interpretationsansatz eintrete. Auch da muss ich meine Meinung vertreten und argumentieren. Mhm. Also es ist eine zentrale Kompetenz in der Gesellschaft, wie ich schon gesagt, aber auch in der Schule, in diesen, wie die Textsortenübersicht bereits jetzt zeigt.
Und muss auch an der sprachlichen Seite des Argumentierens gearbeitet werden?
Ja, das ist ein zentraler Aspekt, der oft vernachlässigt wird. Das zeigt sich vor allem, wenn es um Schreiben in der Zweitsprache oder Fremdsprache geht. Auch wenn da Schüler schon über gut ausgebaute mündliche Fähigkeiten verfügen, gibt es da oft Schwierigkeiten und Herausforderungen für sie. Das betrifft einerseits verschiedene Begründungen, verschiedene Wissensbereiche, verschiedene Erklärungsmuster, aber vor allem einen geringeren Wortschatz und die geringere Fähigkeit von syntaktischen Strukturen, um diese einzusetzen. In ähnlicher Weise trifft das wohl auch auf den DAF-Lernkontext zu, wo Lernende ja auch noch nicht immer über die geeigneten sprachlichen Mittel verfügen, um argumentieren zu können im Schriftlichen und Mündlichen. Aber das betrifft, wie gesagt, das gesamte Spektrum der Lernenden. Nicht nur Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprachenlernende, auch Deutsch als Erstsprachlernende verfügen oft nicht über die geeigneten sprachlichen Mittel. Und auch da setzt ja unser Projekt an, auf dieser sprachlichen Seite.
Und wie wird diese sprachliche Seite im Projekt gefördert?
Das ist eine wichtige Säule im Projekt, ist, dass Lernende sprachliche Stützgerüste bekommen, also Hilfestellungen, sprachliche Mittel, die ihnen helfen, die einzelnen sprachlichen Handlungen, die sie in Texten verwirklichen müssen, zum Beispiel die Meinung ausdrücken, sich positionieren oder begründen oder ein Gegenargument einräumen und entkräften. Also diese sprachlichen Handlungen mit den passenden Ausdrücken im Mündlichen wie Schriftlichen zu kombinieren oder zu realisieren. Also wenn ich denke, wenn ich in jedem Text, in jedem argumentativen Text muss ich begründen, das macht einen guten Text auch aus und das kann ich mit verschiedenen sprachlichen Mitteln machen, weil denn da auch in anderen Sprachen, also im Englisch mit because zum Beispiel. Ähnlich sieht es aus mit dem Konzidieren, das heißt, ich räume ein Gegenargument ein und entkräfte es. Das wird in besonders guten Texten, argumentierenden Texten gemacht. Das kann ich klassischerweise dieses Gegenargument einräumen und entkräften mit der Formulierung zwar aber machen, aber es gibt auch andere Formulierungen dafür noch.
In welche weiteren Sprachhandlungen kann man denn das Argumentieren noch unterteilen?
Die vermutlich wichtigste oder bedeutendste Sprachhandlung für das Argumentieren ist das Positionieren. Das heißt, ich drücke meine eigene Meinung aus. Das kann ich machen mit Ausdrücken wie ich bin der Meinung das oder meiner Meinung nach. Oder in elaborierten wissenschaftlichen Texten zum Beispiel auch meines Erachtens. Dann muss ich diese eigene Meinung begründen. Das kann ich, wie vorher bereits erwähnt, mit Ausdrücken wie weil oder da machen. Beim Argumentieren wägt man dann oft Argumente ab, also das Pro und Contra. Das kann ich klassischerweise machen mit dafür spricht, dagegen spricht, einerseits, andererseits. Ich habe vorher schon das Konzidieren erwähnt, also ein Gegenargument einräumen und entkräften. Das kann klassischerweise mit der Formulierung zwar, aber geschehen. Oder mit Formulierungen wie es stimmt zwar, das, aber, oder obwohl es stimmt, das muss man auch bedenken. Also überall dort, wo ein Gegenargument eingeräumt wird und dann aber durch ein stärker wiegendes Argument entkräftet wird. Eine weitere sprachliche Handlung wäre das Modalisieren mit möglicherweise, indem ich die Gültigkeit eines Arguments etwas abschwäche oder einen speziellen Gegenstandsbereich beschränke.
Oder verstärke, oder?
Oder verstärke, genau.
Das Projekt greift ja auf den sogenannten Textprozeduren-Ansatz zurück. Kannst du uns kurz erläutern, worum es bei diesem geht, Stefan, und das dann auch in Verbindung bringen mit dem, was du gerade gesagt hast?
Also wie du richtig sagst, das theoretische Grundgerüst oder Fundament des Projekts ist der Textprozedurenansatz. Dieser beschreibt Sprache, indem er aufzeigt, dass sprachliche Handlungen mit bestimmten Ausdrücken verbunden sind. Wir haben vorher schon genannt, so eine sprachliche Handlung wäre das Argumentieren. Und diese sprachliche Handlung besteht aus verschiedenen Teilhandlungen. Wir haben die vorher schon genannt, das Positionieren, das Begründen, das Modalisieren, das Konsedieren, das Abwägen. Und der Textprozedurenansatz beschreibt jetzt Sprache in der Weise, dass er sagt, diese Teilhandlungen, die er Handlungsschema da nennt, also das Handlungsschema der Positionieren zum Beispiel, sind semiotisch verbunden, vermengt mit den dazugehörigen Ausdrücken. Die nennt der Textprozedurenansatz Prozedurenausdrücke. Und wenn ich jetzt das Handlungsschema des Positionierens umsetze oder umsetzen will, verwende ich dazu Ausdrücke wie ich finde das oder meiner Meinung nach. Und wenn ich jetzt meiner Meinung nach sage, kann man fragen, was macht man, wenn man das sagt und die dazugehörige Handlung eben oder das Handlungsschema wäre eben, ich positioniere mich.
Und mit ich denke das wird das dann sprachlich realisiert?
Mit zum Beispiel mit ich denke das, mit meiner Meinung nach, meines Erachtens. Also da gibt es viele, sehr viele Ausdrücke. Es geht ja nicht primär darum, einen Ausdruck auswendig zu lernen, sondern mehr zu erkennen, dass in Texten sprachliche Handlungen gesetzt werden und dass man die mit verschiedenen Ausdrücken umsetzen oder auslösen kann.
Welchen didaktischen Mehrwert hat denn der Textprozeduren-Ansatz und wie kann man mit ihm Schülerinnen und Schüler beim sprachlichen Lernen unterstützen?
Der Textprozeduren-Ansatz sieht eben Sprache als Werkzeug, mit dem man handeln kann. Auch in der Vergangenheit haben Lehrende Schülern und Schülerinnen ja schon sprachliche Ausdrücke zur Verfügung gestellt. Das ist eine Hilfe für Schüler und Schülerinnen. Aber der Textprozeduren-Ansatz verbindet diese sprachlichen Ausdrücke, diese Prozedurenausdrücke, konsequent mit den dazugehörigen sprachlichen Handlungen. Wenn ich also sage, oder wenn man sagt, ich bin der Meinung, dass oder meiner Meinung nach und frage, was mache ich oder was macht der Autor oder die Autorin, wenn man diese Ausdrücke verwendet, dann kommt eben klar raus, dass man sich damit positioniert. Also wenn ich sage, ich bin der Meinung, dass, positioniere ich damit. Und Untersuchungen zeigen eben, wenn Schüler und Schülerinnen nicht nur die Ausdrücke bekommen, wie ich bin der Meinung, dass, sondern auch erfahren, was man damit machen kann, also welche sprachliche Handlung damit verknüpft ist, dann schreiben sie auch bessere Texte.
Beziehungsweise können sich dann auch mündlich besser ausdrücken?
Ja, das stimmt und das berücksichtigen wir auch in unserem Projekt. Und zwar, indem wir sowohl für das Mündliche als auch für das Schriftliche ein Stützgerüst zur Verfügung stellen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese sprachlichen Teilhandlungen beim Argumentieren eben nicht nur für das Schreiben von argumentativen Texten wichtig sind, sondern eben auch in mündlichen Diskussionen. Und deshalb berücksichtigen wir das sozusagen auch für das Mündliche.
Und was kann man sich unter diesem Stützgerüst ungefähr vorstellen?
Wir arbeiten hier also mit einer Zerlegung dieser sprachlichen Teilhandlungen. Das heißt, wir schauen uns jede einzeln an, wir zerstückeln die so und machen daraus eine Übersicht. Und wir arbeiten da mit sogenannten Propositionen, mit Platzhaltern. Das sind dann eine Art Leerstelle, die dann eben mit ganz unterschiedlichen Inhalten gefüllt werden kann. Also wir bieten Ausdrücke an und zeigen dann aber eben auch, wie kann man diese Ausdrücke mit konkreten Inhalten verbinden. Und das Ganze wird eben in einer grafischen Form dargestellt, die eben auch anschaulich ist, damit die Schülerinnen und Schüler auf einen Blick sehen, wie sie diese Ausdrücke eben auch funktional richtig einsetzen können. Diese beiden Stützgerüste, also dieses Stützgerüst für das Mündliche und das Stützgerüst für das Schriftliche Argumentieren, die kommen eben in unterschiedlichen Aktivitäten im Projekt zum Tragen. Also zunächst wird mal mündlich diskutiert, da braucht es dann eben das mündliche Stützgerüst, das wir zur Verfügung stellen. Und danach, also nachfolgend, soll ein schriftlicher Arbeitsauftrag erfüllt werden, ein Schreibauftrag. Und da braucht es dann eben das schriftliche Stützgerüst.
Und mit diesen Stützgerüsten bauen sich die Schülerinnen und Schüler ein Argumentationsvokabular auf. Kann man das so sehen?
Ja, genau, das kann man so sehen.
Und warum wird eigentlich vor dem schriftlichen Argumentieren das mündliche Argumentieren geübt?
Wenn man eben an das mündliche Argumentieren denkt, dann hat man da ja immer den Kommunikationspartner oder die Kommunikationspartnerin, die direkt auf das reagiert, was man selbst hervorbringt. Also die zum Beispiel schon Gegenargumente direkt einbringt in die Argumentation. Und das ist jetzt etwas, was beim Schriftlichen natürlich viel schwieriger gelingt. Das wäre dann diese Teilhandlung beim Argumentieren, die man konzidieren nennt, also dieses Einräumen von Gegenargumenten und Entkräften. Und das ist eben viel schwieriger, wenn man alleine sitzt und schreiben muss und eben diesen Diskussionspartner, diese Diskussionspartnerin nicht mehr präsent vor sich hat. Da setzen wir im Projekt an, indem wir eben zuerst mündlich diskutieren und erst dann schriftlich argumentieren.
Das Projekt geht also davon aus, dass so ein vorgelagertes mündliches Argumentieren eine zentrale Rolle bei der Förderung des schriftlichen Argumentierens spielt. Kann man das so dann zusammenfassen?
Ja, genau so ist es.
Und wie wird das Argumentieren im Projekt angebahnt? Vielleicht beginnen wir mit dem mündlichen Argumentieren, denn das ist ja dem schriftlichen vorgelagert.
Genau, also mündlich muss dann eben im Projekt auch unterschieden werden zwischen zwei unterschiedlichen Ansätzen, die wir entwickelt haben, nämlich Monodialog und Multidialog. In Monodialog gibt es dann unterschiedliche Aktivitäten, in denen die Schülerinnen aber durchgängig ihren eigenen Standpunkt vertreten. Das heißt, sie bilden sich zuerst eine Meinung in einer Art Positionierungsaktivität und üben dann wirklich ganz gezielt mit diesem sprachlichen Stützgerüst die einzelnen Teilhandlungen des Argumentierens mündlich und das eben auch immer in kooperativen Settings. Und danach geht es eben in eine mündliche Diskussion, die auch so im Kontext einer Radiosendung stattfindet, wo dann eben wirklich in ein Sachverhalt zum Thema Klimawandel ganz konkret diskutiert wird von den Schülerinnen und Schülern und das eben mündlich. Und der zweite Ansatz, Multidialog, der unterscheidet sich von Monodialog darin, dass wir eben ein Rollenspielsetting entwickeln. Das heißt, wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler hier ganz bewusst dazu zu bringen, auch andere Perspektiven mitzudenken, einzunehmen. Und wir schauen dann eben, dass die Schülerinnen und Schüler einmal eine Pro- und einmal eine Kontrarolle einnehmen und eben so beide Seiten des Sachverhalts beleuchten müssen.
Es gibt im Projekt daher die Ebene des Mündlichen und die Ebene des Schriftlichen. Und es gibt aber auch bei den Simulationen, also beim Argumentieren, eine Ebene, auf der man sich selbst spielt und eine Ebene, auf der man jemand anders spielt, also eine andere Rolle einnimmt, ein Rollenspiel durchführt. Warum greift dann das Projekt auf dieses Rollenspiel-Setting zurück?
Also wir haben ja schon vorher auch gesehen, zum Beispiel solche Handlungen wie das Konzipieren verlangen eben, dass man eine andere Perspektive einnimmt, also dass man so einen Wechsel der Perspektive vollzieht. Und da haben sich Rollenspiele eben sowohl in der psychologischen Forschung als auch in der Schreibforschung bereits als sehr fruchtbar erwiesen. Also die funktionieren gut, um diesen Perspektivenwechsel anzuregen. Und vielleicht um ein Beispiel aus der Schreibforschung zu geben, es gibt da eine interessante Studie von Wagner, die eben zeigt, dass Schülerinnen und Schüler, die vorher vor dem Schreiben in so einem Rollenspiel-Setting teilgenommen haben, dass deren Texte eine höhere Adressatenorientierung zeigen. Also dass wirklich dieser Leser oder die Leserin besser mitgedacht werden kann, dadurch, dass unterschiedliche Rollen eingenommen wurden vor dem Schreiben. Auch in meiner Diplomarbeit habe ich mit so einem Rollenspiel-Setting gearbeitet und eben auch untersucht, welchen Einfluss das auf die Texte der Schülerinnen und Schüler hatte. Und auch da hat sich gezeigt, dass wirklich Argumente hinzugefügt wurden, die man darauf zurückführen kann, dass eben wirklich diese Schülerperspektive verlassen wurde. Also die entstammen dann auch nicht mehr unbedingt der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, sondern zeigen dann eben wirklich, dass hier ein Perspektivenwechsel stattgefunden hat. Also um es vielleicht mit einem Beispiel zu verdeutlichen, wir haben argumentiert zum Thema Kurzstreckenflüge, also zum Thema, sollen Kurzstreckenflüge in Europa verboten werden? Und in diesen Texten nach dem Rollenspiel hat sich dann tatsächlich gezeigt, dass so Perspektiven, die den Arbeitsmarkt betreffen oder auch Geschäftsreisende und die Konsequenzen für diese Personen, dass die viel stärker mit eingebunden wurden in die Texte. Und das wäre eben auch das, was wir uns im Projekt erwarten würden, gerade wenn es eben um diese strittigen Fragen zum Klimawandel geht.
Es wird also erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler einen globaleren Kontext sehen können durch die Perspektivenübernahme.
Ja, ganz genau. Und eben im besten Fall, dass solche Handlungen wie das Konzidieren besser gelingen, indem man einfach diese Gegenargumente durch diese globalere Sicht auch einfach besser erkennt und mit einbinden kann.
Welche Herausforderungen gibt es denn aus didaktischer Perspektive bei Rollenspielen eigentlich?
Ja, also da gibt es einige Dinge, die man beachten muss und die auch wir in der Materialerstellung jetzt beachten mussten. Zum einen ist es einmal so, dass es ganz wichtig ist, in Rollenspielen den Schülerinnen und Schülern genügend Hintergrundwissen zur Person und auch zum Sachverhalt zur Verfügung zu stellen. Also man kann nur dann wirklich eine Expertenrolle einnehmen, wenn man genug zum Thema weiß. Und da ist natürlich bei uns auch wieder die Besonderheit, dass wir drei Lernkontexte beachten müssen und dass natürlich auch sprachliche Barrieren dieses Verständnis stören können oder eben beeinflussen können. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch die sprachliche Entlastung eben sichern in diesem Projekt und es allen Schülern und Schülerinnen ermöglichen, sich dieses Hintergrundwissen anzueignen. Es ist dann auch ganz wichtig, dass man genügend Zeit hat und vielleicht auch so eine Eingewöhnungsphase, damit die Schülerinnen und Schüler diese Rollen auch wirklich annehmen und einnehmen können. Denn es ist ja gar nicht so leicht, sich in jede Person hineinzuversetzen und gerade Lerngruppen, die mit Rollenspielen vielleicht auch noch gar keine Erfahrungen haben, brauchen da eventuell ein bisschen Anlaufzeit, bis sie sich auch richtig darauf einlassen können. Und ein anderer wesentlicher Faktor ist natürlich, dass es auch Rollen sein müssen, die nicht die soziale Erwünschtheit stören. Also man sollte jetzt schon darauf achten, dass gerade jetzt in dieser Klimadebatte die Schülerinnen und Schüler diese Rolle auch guten Gewissens vertreten können und dann nicht in was hineingedrängt werden, was eigentlich gar nicht haltbar ist oder tragbar ist in einer Diskussion. Und in unserem konkreten Fall ist es natürlich auch wichtig, dass wir sprachliche Mittel zur Verfügung stellen. Also wir versuchen ja auch durch diese Stützgerüste, die wir entwickelt haben, sicherzustellen, dass diese Situation, diese Diskussion lockerer verlaufen kann und dass eben sie sich wirklich auf die Rolle einlassen und nicht nur auf diese sprachliche Ebene konzentrieren müssen.
Du hast Aktivitäten erwähnt, die es den Schülerinnen und Schülern leichter machen sollen, sich in die Rolle hineinzufühlen. Kannst du uns da vielleicht ein paar Aktivitäten nennen und kurz beschreiben?
Ganz wichtig ist es eben für die Lernenden oder für die Schülerinnen und Schüler, dass sie sich eben auch vorstellen können, wie verhält sich jetzt diese Person, wie spricht diese Person vielleicht und vor allem eben auch, was denkt die Person. Und da setzen wir eben unter anderem mit unserer Positionierungsaktivität ein. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler bekommen die Aufgabe, in der Rolle Statements zum strittigen Sachverhalt sozusagen zu bewerten, das heißt, sich zu diesen zu positionieren. Und das machen wir, indem wir die Methode einen Schritt nach vorne, einen Schritt zurück einsetzen. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler stellen sich in ihren Rollen, und das ist natürlich auch schon so eine Möglichkeit, in die Rolle reinzukommen, reinzuschlüpfen, vielleicht schon in der Rolle sich im Raum zu bewegen, in der Klasse auf. Und danach werden eben Statements vorgelesen, präsentiert. Und diese Statements betreffen eben den zur Diskussion stehenden Sachverhalt. Und die Schülerinnen müssen dann in der Rolle bewerten, ob sie jetzt dem zustimmen und einen Schritt nach vorne gehen oder ob sie dieses Statement ablehnen und einen Schritt zurückgehen. Und das zeigt eben auch ganz schön ein oder zeichnet ganz schön ein Stimmungsbild in der Klasse und zeigt auch, wo die einzelnen Rollen stehen, was es auch den Schülerinnen erleichtert, diese kennenzulernen und sich einzufühlen.
Also man soll sich in die Rolle hineindenken und dann entscheiden, wo sich denn die Rolle hinstellen würde bei dieser Positionierungsaktivität. Also nicht, wo ich mich persönlich hinstellen würde und was meine persönliche Meinung wäre, sondern was die Meinung, die Sicht der Figur ist. Ist das so?
Genau.
Und kannst du uns ein paar Tipps mitgeben, wie man denn erfolgreich ein Rollenspiel anleiten kann im Unterricht?
Ganz wichtig ist es eben, dass man Informationen bereitstellt oder zumindest den Schülerinnen und Schülern auch Zeit gibt, sich diese Informationen selbst zu überlegen, also wirklich eine Vorstellung dieser Person zu bekommen, die da eben verkörpert werden soll. Dann ist es eben super, wenn man solche Aktivitäten einsetzt, in denen sie sich richtig in die Rolle hineindenken müssen, also zum Beispiel Aktivitäten, in der sie sich in der Rolle zu einem Sachverhalt positionieren müssen, weil das eben auch schon zeigt, wo steht diese Figur, die ich hier einnehmen soll. Und man kann natürlich auch mit Requisiten arbeiten. Das können auch ganz kleine Dinge sein, die einfach so Erkennungszeichen für die einzelnen Rollen sind und die es auch nochmal leichter machen, jetzt wirklich eine bestimmte Person zu spielen und diese Rolle einzunehmen. Ein Beispiel für so eine Requisite wäre zum Beispiel, dass man einen Aktenkoffer für eine geschäftsreisende Person nimmt, wenn wir jetzt wieder an ein Thema denken, wo es zum Beispiel darum geht, welches Transportmittel klimaneutral ist oder am wenigsten klimaschädlich, da wäre das zum Beispiel ein geeignetes Requisit.
Wir haben jetzt viel über das Argumentieren an sich gesprochen und über die Förderung des Argumentierens. Jetzt zum Abschluss würde ich euch bitten, könnt ihr das nochmal zusammenfassen, wie denn das Projekt versucht, für Deutsch als Erstsprache, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache das Argumentieren zu fördern?
Ja, einerseits stellt das Projekt oder die Unterrichtsmaterialien im Projekt den Lernenden den fehlenden Kommunikationspartner beim schriftlichen Argumentieren zur Verfügung, indem eben vorher mündliche Argumentationsaktivitäten eingeplant werden und die bilden dann sozusagen eine Brücke zum schriftlichen Argumentieren.
Genau, und andererseits verknüpfen wir das Ganze aber mit sprachlichen Stützgerüsten, die eben wirklich explizit zur sprachlichen Förderung beim mündlichen und schriftlichen Argumentieren eingesetzt werden. Und das Ganze fußt dann eben auf dem Textprozedurenansatz, der auch wissenschaftlich gut überprüft ist.
Vielen Dank, liebe Viktoria und lieber Stefan, für die Einblicke in das Projekt. Damit sind wir auch am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Naslishino.
Auf Wiederhören.
Tot Horens.
Und bis zum nächsten Mal.
Projekt Dialog.
Radio Igel Präsent.